I feel that nonviolence, organized, I should say, organized nonviolent resistance is the most powerful weapon that oppressed people can use in breaking loose from the bondage of oppression. Now, the other method that one might use is that of resignation or acquiescence. But I think that is just as bad as violence, because non-cooperation with evil is as much a moral obligation as is cooperation with good.
Willkommen zum Klabautercast. Ich sitze hier mit Sebastian Rahme, alias Altstadtpirat, dem Spitzenkandidaten der sächsischen Piraten für den Bundestag. Also die Folge könnte heißen, Sebastian will in den Bundestag. Aber wir wollen hier über Themen und Köpfe, nämlich ihn, sprechen. Und das Thema, was Sebastian sehr interessiert, ist die Armee der Gewaltlosigkeit. Und das ist das Thema für heute. Kommen wir gleich drauf, aber erstmal, hallo Sebastian. Magst du ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist?
Ja, sehr gerne. Hallo Maha erstmal. Vielen Dank für die Möglichkeit, mich hier vorzustellen und vor allen Dingen das Thema anzusprechen. Ich bin 30 Jahre alt, aus Dresden, Sachse, verheiratet, bin jetzt viele Jahre unterwegs gewesen, als Soldat in der Bundeswehr, als Offizier. Hatte ich die Möglichkeit, auf dem Balkan wie auch in Afghanistan auch Krisengebiete zu bereisen. Reise selbst sehr gerne mit Couchsurfing, lerne andere Kulturen kennen. Und daher kommt auch so ein bisschen das Interesse an ja, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik, der Frage, wie entwickeln sich Gesellschaften, also auch Entwicklungszusammenarbeit. Ich habe selber Geschichte studiert, Pädagogik. Und nebenbei noch ein bisschen Politikwissenschaft und Psychologie. Und möchte euch ein Thema präsentieren, was auf dem ersten Moment als paradox erscheint. Eine Armee, die gewaltlos agiert.
Ja, genau, das kann man ja sich nicht gut vorstellen. Also bei Armeen denkt man ja immer an Krieg und damit eben auch an Gewalt. Und du hast da ja auch Erfahrungen gesammelt. Da müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber sprechen, wenn du magst. Aber erstmal, wieso jetzt Armee der Gewaltlosigkeit? Ist das irgendwie Neusprech? Also ein anderes Wort für das, was sowieso immer geschieht. Neusprech ist ja, dass man Frieden sagt, aber Krieg meint. Ist das sowas Ähnliches oder wie würdest du das definieren, das Konzept?
Nein, das ist das ganze Gegenteil. Es ist real, es ist nicht Orwell. Es ist das, was es aussagt. Es ist eine Armee, die einen Paradigmenwechsel durchführt, statt anderen Leid, Schmerzen, Gewalt zuzufügen. Um ein Ziel zu erreichen, nutzt man positive Mechanismen, um am Ende wirksamer zu sein. Und es ist in dieser Form effektiver und effizienter zugleich.
Mhm. Wie hat man sich das vorzustellen? Ist das eine Armee mit Schaufeln statt Waffen oder?
Also Schaufeln gibt's auch, Schaufeln vielleicht nicht mal in dieser Form, sondern ein modernes Pioniergerät. Der Gedanke ist der, es ist ein Remix aus Ideen. Also es ist nicht so, dass ich aus dem Nichts drauf gekommen bin, sondern es gibt ein historisches Vorbild. Mhm. Dieses historische Vorbild ist in den 1920er, 30er Jahren in einem Gebiet entstanden, wo man es nicht vermutet, nämlich im heutigen afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet. Dort hat es eine Armee gegeben mit 100.000 Freiwilligen, Männern und Frauen, auch zu diesem Zeitpunkt, die Diener Gottes oder Khudai Khidmatgar, die gewaltlos Widerstand geleistet haben gegen die britische Besatzung, unter Inkaufnahme enormer Repressalien, letztendlich sich aber durchgesetzt haben, in Zusammenarbeit mit der indischen Kongresspartei und Mahatma Gandhi. Der Mann, der dieses Prinzip entwickelt hat, heißt Abdul Ghaffar Khan, sagt sicherlich sofort niemand was, mir auch nicht. Aber auf dem Afghanistan-Friedenskongress, der letztes Jahr in Bonn stattgefunden hat, im Herbst, waren verschiedene Stände. Ich habe dort ein Buch gekauft, seine Autobiografie. und habe die dann im Zug vom letzten Bundesparteitag gelesen, dachte mir, wow, interessante Lebensgeschichte und vor allen Dingen interessanter Schluss, weil er hat sich die Frage gestellt, die Pashtunen leisten seit über 100 Jahren gewaltsamen Widerstand gegen die Besatzung und erreichen ihr Ziel nicht. Vielleicht ist es das falsche Mittel, der falsche Weg, die falsche Methode, die wir gehen, um unser Ziel zu erreichen. Und kam dann zur Lösung Bildung. Wir müssen die Menschen sozusagen ausbilden, ihnen Bewusstsein schaffen, dass hier etwas falsch läuft. Aber auch Bildung wurde dann mit Repressionen sozusagen versehen und diese freie Schulorganisation, die er gegründet hatte, wurde dann ganz schnell von den Briten bekämpft und aufgelöst. Und dann stand er wieder vor der Wahl, Gewalt oder was? Und da er dann nach Indien gereist war, auch an verschiedene Moscheen, um da verschiedene Leute kennenzulernen, kam er auch zu Mahatma Gandhi und hat dann dieses Gütekraftprinzip kennengelernt und war dann so von begeistert, dass er das gesagt hat, wir setzen das in eine effiziente Methode um und nutzen das. Und wir haben diese Idee, es gab schon mal eine Armee auf dieser Welt, die gewaltlos agiert hat und das durchgehalten hat, aufgenommen und das gemixt mit der Idee der Guerillakriegsführung, mit den modernen Medien, mit dem CNN-Effekt, mit den Ideen auch von Sun Tzu oder großen Militärtheoretikern wie Clausewitz und haben das übertragen als Gedankenmodell auf die Bundeswehr und uns die Frage gestellt, könnte das funktionieren? Und das Ergebnis, zu dem wir auf dem verteidigungspolitischen Treffen in Dresden gekommen sind, im Januar dieses Jahres, ist, ja, das funktioniert.
Mhm. Ja, musst du aber trotzdem erläutern. Also immer, ich habe immer noch nicht, weiß immer noch nicht, ob die jetzt Waffen tragen zum Beispiel. Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Ne? Und da ist natürlich auch immer diese Grenzziehung. Ne? Wo, was ist, wie gewaltlos ist gewaltlos? Also vielleicht kannst du noch mal ein bisschen dazu sagen, wie diese Armee aussieht.
Also wir sprechen hier über aktiven, organisierten, gewaltlosen Widerstand. Das heißt, wir sind also in diesem Sinne wehrhaft und der Staat nimmt diese Funktion, die er hat, nämlich den Schutz der Gesellschaft, der Menschen, die in diesem Staat, in dieser Gemeinschaft leben, auch wahr. Und jetzt ist die Frage, mit welchen Mitteln tut er das? Der Ansatz ist, dass wir sagen, es gibt eine Armee, wir schaffen also nicht die Bundeswehr ab, sondern diese Armee hat ein unterschiedliches Prinzip der Kriegsführung, nämlich wir verhindern, dass der Aggressor, der Gewalttäter, sein Ziel erreicht. Verdeutlichen ihm das, dass es aussichtslos ist, dieses Ziel auch weiter zu verfolgen, was letztendlich zum Dialog führt. Weil die Erkenntnis, er dann zu der Erkenntnis kommen wird, dass nur das ein Mittel ist, um jetzt weiter koexistieren zu können, im Dialog. Und das kann man halt erreichen auf zwei Wegen. Entweder man macht es wie Clausewitz, der die Idee des absoluten Krieges hatte, dass zwei Mächte gegeneinander kämpfen und eine Seite ermattet irgendwann, indem sie sozusagen keine Materialien hat, keine Menschen mehr, keine Waffen hat und damit sozusagen diesen Krieg verliert und aufgibt. Man kann aber genauso um diesen Willen kämpfen, indem man sagt, okay, wir setzen nicht auf diese Gewaltspirale, die auf Rache und Vergeltung aufbaut. Ich füge dir mehr Leid zu und daraufhin willst du das wieder vergelten. Denn diese Gewaltspirale funktioniert nicht mehr. Clausewitz aus seiner Sicht, also auch historischen, in seiner Zeit hat das funktioniert, aber heute gibt's ABC-Waffen. Das bedeutet als praktisches Bild, wir treffen uns vor der Diskothek, wir diskutieren, wir haben eine Meinungsverschiedenheit, du möchtest meinen Kaugummi haben, ich sage aber, ich möchte dir den nicht geben. Dann fängst du an zu schubsen, dann schubsen wir uns gegenseitig. Aber das Problem ist, wenn einer der beiden Seiten von uns merkt, okay, ich verliere, zieht der eine die Pistole und schießt den anderen über den Haufen. Also das endgültige Ende des Konflikts. Und das ist heutzutage leider möglich, da wir eben biologisch-chemische atomare Waffen haben. Sehen wir ja gerade in Syrien die Angst aller Mächte oder in Pakistan. Was passiert denn, wenn dieses Land im Chaos versinkt? An wen gehen denn dann diese Waffen? Beziehungsweise, dass die unterlegene Seite, die dann einsetzt, aus Verzweiflung, weil sie eben sich davon noch einen Vorteil erhofft. Das heißt, die Gewaltspirale als Prinzip verursacht verheerende Opfer in der Zivilbevölkerung. Es gibt ja als Schätzung, dass über 80% Zivilisten sind, die in den Konflikten sterben, wenn es im Ersten Weltkrieg noch deutlich weniger waren, da waren es nur um die 10%, im Irakkrieg jetzt schon 80%. Das heißt, die Zivilbevölkerung wird verheert, das Land wird verheert, es werden enorme Ausgaben in Rüstungsgüter, die eigentlich nicht sinnvoll sind, nämlich Kriegswaffen, investiert. Und wir haben gesagt, wir durchbrechen diesen Kreis der Gewalt, indem wir den Gegner eben da erreichen, nämlich auf der psychologischen Ebene. Und da kommen wir auch zur Frage, wie entsteht Gewalt und was sind die Ursachen von Gewalt? Und die Ursachen von Gewalt sind, es gibt ja, der ein oder andere mag es vielleicht kennen, diese Experimente, wo der Wissenschaftler in einem Raum steht und einem Probanden sagt, er möge doch Elektroschocks verteilen, damit der andere in dem Nachbarraum etwas lernt. Und dann wurden immer wieder Fehler eingespielt. Und dann ging es eben so weit, dass Menschen dann auch wirklich eben die höchste Stromzahl verpasst haben, was eigentlich den Tod bedeutet, obwohl sie die Schreie hörten. Und genauso gibt es auch dieses Experiment mit den Häftlingen, und also Studenten, die in Häftlinge und Insassen unterteilt werden und das dann letztendlich eskaliert. Und man hat früher immer gedacht, die Gewalt wird ausgeübt, weil es befohlen wurde, weil es angeordnet wurde, dass ihr das so macht. Aber Gewalt wurde es nochmal neu untersucht, jetzt letztes Jahr von amerikanischen Wissenschaftlern. Und die Ursache ist, dass der Mensch diese Gewalt für sinnvoll hält und sogar es eher zu Verweigerung kam, wenn es befohlen wurde. Das heißt, man muss dem Gewalttäter die Legitimität oder Legitimation für seine Handlung entziehen.
Ja, ja, das stimmt schon. Also ich glaube, das kann man auch so ein bisschen, es gibt ja auch diesen Film, das Experiment, wo es da um diese Geschichte mit dem Gefängnis geht. Der Film ist übrigens aufgenommen in Köln, in den unterirdischen Verbindungsgängen des Universitätsklinikums. Ich weiß das, weil ich damals Studentenhilfskraft gearbeitet habe und da wurde da gerade der Film aufgenommen. Also ein interessanter Film, und es wird da auch deutlich, tatsächlich, dass es nicht der Befehl ist, sondern dass den Probanden vermittelt worden ist, dass das, was sie tun, sinnvoll ist. Und dann steigern sie sich. Also das ist, glaube ich, schon klar. Das Problem ist nur, wenn man das jetzt überträgt auf die Bundeswehr. Also ich glaube, dass es sowas möglich wäre zur Landesverteidigung. Also jetzt mal der fiktive Fall. Wir haben hier Landesverteidigung in Deutschland mit so einer gewaltlosen Armee. Und sagen wir mal, irgendwie sagen die Polen plötzlich, ach, das ist uns da alles, dieses verlotterte Deutschland, da müssen wir erstmal für Ordnung sorgen und marschieren hier ein. Und keiner würde mit denen zusammenarbeiten. Dann brauchen wir eigentlich nicht mal die Armee. Wenn das Volk das nicht will, dann werden es die schwer haben. Und das ist ja genau die Geschichte auch mit Gandhi gewesen, dass die da sich einfach quergestellt haben und die britischen Besatzer haben keine Schnitte mehr bekommen. Nun kommt auch dazu, dass die britischen Besatzer nicht gerade zu rabiaten Methoden unter Umständen geneigt haben, wo das auch vorgekommen ist. Und dann hat es halt funktioniert. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die Bundeswehr als Armee der Gewaltlosigkeit ist in Afghanistan, da könnte ich mir doch vorstellen, dass andere sagen, nö, also was wollen die hier? Wir sind bewaffnet, wir haben hier noch günstige alte Kalaschnikows und jetzt werden hier mal alle zusammengeschossen. Gut, es ist klar, das geht nicht immer. Das geht ein Stück weit. Und dann geht's halt nicht mehr. Aber der erste Impact, das würde Deutschland nicht ertragen, wenn da massenweise Soldaten sterben, weil sie sich nicht verteidigen können. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade das Umsetzen da schwierig sein wird.
Also ich denke, das ist eine Frage, die sehr oft gestellt wird und beruht aber auf einer unklaren Abtrennung zwischen den Politikbereichen.
Ja.
Die Armee der Gewaltlosigkeit ist ein verteidigungspolitisches Konzept. Es stellt die Frage, wie können wir uns hier in Deutschland unsere Gesellschaft verteidigen? Also die Landesverteidigung, die klassische Landesverteidigung. Und das andere funktioniert das auch. Ist Sicherheitspolitik. Ja, Sicherheitspolitik beschäftigt sich mit der Frage nach der Lösung von Krisen und Konflikten auf dieser Welt.
Ja, und das die deutsche Strategie ist ja inzwischen auch, woran der Bundespräsident Köhler mal gescheitert ist, die Sache mit der Sicherung der Verkehrswege.
Also da würde ich gleich noch drauf eingehen. Das ist so, die Piraten hatten dann das im Liquid Feedback auch als Anfrage. Und es ist sogar am Quorum gescheitert, weil niemand sich unterstützen wollte.
Ich rede jetzt ja nicht von den Piraten, sondern ich rede davon, was aktuelle Strategieüberlegungen, ja gar nicht mal so sehr der Bundeswehr, sondern das sind halt verteidigungspolitische Grundsätze. Das ist eigentlich nicht mal Strategie. Strategie ist ja immer militärisch. Das sind verteidigungspolitische Grundsätze, um die es hier geht, die derzeit vertreten werden von politischen Parteien. Wie heißt das so schön? Von politischen Mitbewerbern der Piraten.
Also das halte ich für falsch und ich halte es auch für kurzsichtig. Denn die Anwendung von Gewalt, indem man Soldaten irgendwo hinschickt, beziehungsweise die Ermöglichung von Anwendung Gewalt durch Rüstungsexporte und darauf bauen, dass es die Regierung vor Ort dann gegen die meistens eigene Bevölkerung dann einsetzt, sind beides keine nachhaltigen Wege für gesellschaftlichen Dialog und die lösen auch keine Probleme. Denn die Probleme, also Gewalt entsteht ja als letzte Ausdrucksform von meistens sozialen Problemen, die man dann, weil man Vorwände braucht auf ethnische Grenzen, auf religiöse Unterschiede, wie auch immer, man nimmt halt was, was sich gerade geneigt ist, um eben ja ein Feindbild zu haben. Wir im Westen haben ja derzeit das Feindbild Terrorist. Terrorist ist ja ein sehr gutes Feindbild, man kann es auf alles projizieren. Aber da ist auch wieder so, der War on Terror, also Krieg gegen Terrorismus ist auch nichts als eine Lüge. Denn man kann Krieg nicht gegen eine Methode führen. Vor allen Dingen nicht mit dem Mittel einer Armee, sondern das ist vielleicht, wenn, dann Sache der sozusagen Polizei bzw. Nachrichtendienste, sowas zu identifizieren. Und
man kann meiner Ansicht nach ein War against Terror oder Terrorism oder wie immer, also Terror heißt es, was auch ganz, also das ist kompletter Neusprech, fällt mir jetzt gerade erst auf. Man kann ihn nie gewinnen. Also Terroristen, auch wieder ein schwieriges Wort, aber solche Leute können immer wieder entstehen und arbeiten ja auffälligerweise in Zellen, die unabhängig voneinander agieren. Da kann man nichts zerschlagen. Ja, also das ist, also ich glaube, das ist ein Krieg, den man nie gewinnen kann. Ähnlich wie so einen richtigen Guerillakrieg, den man auch nicht gewinnen kann, weil halt ja, die andere Seite einfach sich besser auskennt und sich immer wieder regeneriert. Da ist kein Ende.
Aber ich glaube, das ist einfach auch ein falsches Verständnis. Dieser Krieg gegen Terror wird ja nicht geführt, dass man ihn beendet und gewinnen kann, sondern er wird dafür geführt, dass man Rechtfertigung hat, um Dinge der eigenen politischen Agenda durchzusetzen. Da kommen wir wieder, schließt sich der Kreis zu Orwell. Da ist ja auch so, dass der ständige Krieg gegen wechselnde Fraktionen ja in der Gesellschaft propagiert wird und quasi die untersten der Gesellschaften ja auch dann dadurch immer in Betrieb gehalten werden, während die innere Partei und die äußere Partei auch davon profitieren. Und
ich sehe, du hast den Orwell noch gut in Erinnerung, ja.
Und das ist halt immer wieder ein passendes Beispiel. Also ich fand, das ist sehr, sehr interessant, dass diese Gedanken sich schon gemacht hat. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, die Frage, wie können jetzt die Armee der Gewaltlosigkeit agieren in einem sicherheitspolitischen Umfeld?
Ja, also sie, um das nochmal zusammenzufassen, also zunächst mal ist die Armee der Gewaltlosigkeit ein Konzept zur Landesverteidigung.
Das ist absolut korrekt. Ja. Es stellt sich die Frage, es ist de facto so, man kann kein Land besetzen, wenn 80 Millionen Menschen nicht kooperieren.
Ja.
Es gibt verschiedene Abstufungen, das reicht.
Brauchen wir doch eigentlich keine Bundeswehr, wenn alle nicht kooperieren. Nee.
Das ist nämlich auch eine Sache von Gandhi. Gandhis Schwerpunkt ist nicht die Gewaltlosigkeit, sondern der Mut, also Courage. Denn man braucht Menschen, die vorangehen und andere inspirieren durch ihre Taten. Denn alleine stelle ich mich vielleicht nicht in die ersten Reihe bei der Demo. Da haben wir jetzt gesehen, 13. Februar, wer dabei war. Ich war dabei, es waren viele Piraten dabei, die in der ersten Reihe saßen oder standen. Und ich kam leider ein bisschen zu spät. Ich konnte das nur von der Seite sozusagen dann die eingekesselten Nazis sehen. Aber die Sache ist die, man braucht eben Menschen, die das tun. Und danach kommen dann viele hinterher und stellen sich mit dazu. Aber man braucht erstmal diese Initialzündung und man muss diese Methoden und Techniken natürlich vermitteln. Und diese Armee, die wir hätten, würde dann vielleicht nur noch 50.000 Mann umfassen. Das wären im Prinzip die Multiplikatoren, die das dann vermitteln in Lehrgängen. Und dann hat man eine ähnliche Struktur wie eben in der Freiwilligen Feuerwehr oder im THW, dass man überall autonome Einheiten hat. Die dann auch, und das ist eine große Stärke unserer Armee, nach Auftragstaktik funktionieren. Das heißt, sie bekommen keine Befehle, sondern wir lösen ganz komplette Strukturen dazwischen auf. Es gibt nur noch das Ministerium, was im Prinzip alle verwaltende, repräsentativen, organisatorischen Pflichten wahrnimmt und diese autonomen Einheiten. Und der Futter ist, selbst wenn es jetzt zum Beispiel zur Verhaftung kommt, sind die in der Lage, sich zu regenerieren, weil sozusagen diese Ausbilder währenddessen schon wieder neue autonome Einheiten aufbauen. Und damit ist man auch für den Gegner, für den Aggressor, als Gegner ist ein schlechtes Wort, weil die gute Kraft beruht ja darauf, dass ich den anderen auch als Menschen sehe, akzeptiere und ihm einfach diese Wut und diese Gewalt nehme, weil er mich auch als Mensch erkennt. Aber sag ich mal, der Aggressor, dem die Möglichkeit gebe, nehme, mich berechenbar zu machen, mich einzuschränken. Und wenn 80 Millionen Menschen das tun, man kann das ja auch als Beamter, indem ich Unterlagen vernichte, keine Ersatzverwaltung einsetze, indem ich Straßenschilder umdrehe, Jugendliche taggen Parolen, andere halten das Internet aufrecht, die Weltöffentlichkeit schaut zu währenddessen und es gibt da auch einen Aufschrei. Das heißt, es gibt viele Mechanismen, die darauf hinwirken, dass es nicht möglich ist. Und wir haben das in Deutschland schon getan. Da gibt es zwei schöne historische Beispiele. Einmal den Ruhrkampf, wo die Franzosen nach dem Ersten Weltkrieg, um Reparationen zu erheben, das Ruhrgebiet besetzt haben. Und es ist ja dort zu Streiks, von Arbeitsverweigerung kam. Und das waren dann die teuersten Kohlen der Welt, die zu diesem Zeitpunkt im Ruhrgebiet gefordert wurden. Das haben die französischen Generäle erkannt, aber die Regierung hat das nicht akzeptiert. Und zum anderen hatten wir auch die Montagsdemonstration. Ganz naheliegendes Beispiel, wie wir das schon geschafft haben. Auch einen militärisch übermächtigen Gegner dahin zu bringen, dass er letztendlich den Willen zur Fortführung des Konflikts nicht mehr hat.
Das Modell existiert auch noch beim Katastrophenschutz. Also ich war ja mal Bremer Beamter, kurze Zeit. An der Uni war ich ja mal ein Jahr. Und da war es halt so, mit der Vereinigung gab es eine rote Broschüre. Das war die Katastrophenschutzbroschüre, die man zu lesen hatte. Und da war eben drin, dass man eben dann als Beamter, wenn es eine Flutkatastrophe gibt, dann ist man schon festgelegt, da muss man hin und die Sandsäcke verteilen. Da war also gleich schon die Verpflichtung, wenn was passiert, die Bremer Beamten müssen ausziehen und Sandsäcke an gewissen Stellen hinstellen. War auch genau, wie das dann bekannt gegeben wird, was man zu tun hat. Also das fand ich ziemlich, ziemlich eindrucksvoll. Das kommt natürlich aus dieser Hanse-Tradition. Also in Bayern gibt's das nicht. Da werden die höchstens mal, braucht man die bayerischen Beamten nur mal, wenn Wahl stattfindet und in München nicht genug Wahlhelfer sind. Dann sollen die aus dem ganzen Land nach München strömen, um die Wahlhelfer da zu stellen. Da braucht man nämlich, das ist in Bayern nochmal besonders schwierig, weil das Wahlsystem durchaus auch demokratisch ist, aber aufwendig, da braucht man viele Leute. So, aber das fand ich in Bremen sehr eindrucksvoll. Also es gibt diese Konzepte. Ich würde übrigens auch sagen, jetzt mache ich Eichhörnchen, das ist eigentlich auch was, worüber die Piratenpartei mal nachdenken sollte. Ich finde wie nennt man das, Design Error oder so, also ein grundsätzlicher Irrtum in der Struktur der Piratenpartei ist dieser Vorstand. Gut, man kann nicht ohne Vorstand wegen des Parteiengesetzes. Aber ich fände so eine Lösung gut, wo es tatsächlich auch so autonome Agenten gibt, die halt irgendwas machen. Da gibt es halt eine Gruppe, die bereitet Parteitage vor. Und eine andere Gruppe, die kümmert sich um die Mitgliederverwaltung. Und wieder eine andere Gruppe, die kümmert sich um Liquid Feedback oder ständige Mitgliederversammlung, was auch immer. Und die können völlig unabhängig voneinander agieren. Und die können auch neue Leute sozusagen finden und auch neue Konzepte entwickeln, aber eben unabhängig, ohne dass da eben ein Vorstand sagt, du bist beauftragt. Das wäre vielleicht besser. Aber gut, das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber ich bin sehr der Meinung, dass dieses nicht hierarchische System interessant ist. Deshalb finde ich das auch einen guten Ansatz. Jetzt kommen wir wieder zurück zur Armee. Wo waren wir?
Ich möchte vielleicht einmal mal kurz die Vorteile aufzeigen, die das hätte. Zum einen fange ich mal an bei den ganz direkt Betroffenen, bei den Soldaten. Der Vorteil wäre, wir hätten für die Soldaten wie soll ich denn das nennen? Man würde den Soldaten die gesellschaftliche Anerkennung geben, die sie sich wünschen. Mhm. Ihre Würde, denn jetzt sagen wir, ich muss andere Menschen verletzen, töten, verstümmeln, um letztendlich ein mögliches gutes Ziel zu erreichen. Das ist aber einfach nichts Gutes. Und wenn man sagt, ich setze mich aber gleich auf, also sagen, ich gehe nicht den Umweg über eine negative Aktion am Ende zu einem positiven Ergebnis, sondern ich mache gleich was Positives und komme dann auch zu einem positiven Ergebnis, ist ein deutlich besserer Handlungsweg und würde dadurch eben Respekt erhöhen, weil jemand, der sich zum Beispiel in der Demonstration für eine Panzerkolonne stellt, auch wenn das Wahnsinn ist, sozusagen im ersten Moment denkt man, wow, das ist verrückt, aber die Soldaten sind ja schon die mutigsten unserer Gesellschaft. Das sind nämlich die Menschen, die bereit sind, ihre körperliche Unversehrtheit eben aufzugeben oder eben sich aktiv zu engagieren für ihre Mitmenschen. Und das können sie dann auch tun. Wir hätten auch den Vorteil der Inklusion, denn jeder Mensch, der nach dem Gesetz her mündig ist, kann in der Armee der Gewaltlosigkeit mitwirken. Also wenn ich einen Rollstuhl habe oder ob ich eine Rentnerin bin, ich kann mich da anschließen und ich kann mich da auch einbringen. Das heißt, ich schließe niemanden aus, sondern ich schließe die Menschen eben ein. Und das nächste ist, es gibt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Durch die autonomen Einheiten bin ich quasi immer heimatnah, also relativ hoch ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher als was wir jetzt haben. Wir konzentrieren uns ja auf einzelne Großstandorte, wie zum Beispiel Munster, wo dann zigtausende Soldaten und Verbände sind. Das nächste ist, eine bessere Besoldung wird ermöglicht durch die geringere Zahl von Soldaten. Und Wir haben eine viermal so hohe Ausgabenmöglichkeit an Rüstungsgegenständen pro Soldat, als es jetzt der Fall ist. Das heißt, die individuelle Ausstattung wie auch die Gesamtausstattung würde sich verbessern. Und wir haben noch einen großen, großen Vorteil. Wir schaffen nämlich die Dienstgrade ab und erhöhen damit die intrinsische Motivation. Denn ein Dienstgrad ist nicht mehr notwendig, weil ich nach Qualifikationen agiere. Das heißt, ich mache zum Beispiel einen Lehrgang, wie organisiere ich eine Demonstration? Ich mache einen Lehrgang, wie führe ich zum Beispiel elektronische Kampfführung durch und kann damit die Kommunikation des Gegners verhindern und damit ihn von der übergeordneten Führung abschneiden, dass sie ihn nicht mehr steuern kann und quasi handlungsunfähig wird. Und wenn ich diese Lehrgänge bestehe, bekomme ich dann, was weiß ich, Buttons oder Anerkennungsmöglichkeiten, die ich mir dann auf meine Uniform tackern kann. Zum Beispiel diese historische Armee der Gewaltlosigkeit hatte rote Uniform, dass sie auffallen, weil sie wollten zeigen, dass sie Soldaten sind, sie wollten sich also nicht verstecken. Und sie haben gesagt, rot ist die Farbe, wir sind bereit, das Blut für euch zu vergießen. Und Ocker war damals auch relativ günstig. Sodass man sozusagen sagt, du hast einen Lehrgang bestanden, du wirst dann auch danach bezahlt und wirst bezahlt nach der Funktion, die du ausübst. Das heißt, man hat eben nicht diese innere, diese innere Immigration, die man jetzt bei vielen Soldaten hat, die eigentlich nicht mehr verstehen, warum sie eingesetzt haben, wozu das alles sinnvoll ist. Man entwertet die Dienstgrade und so weiter. Das sind viele derzeitige Probleme, mit denen wir uns beschäftigen. Dann kommen wir zum nächsten, zur Gesellschaft. Die Gesellschaft, wir haben jetzt einen Verteidigungsetat von über 30 Milliarden. Der wurde jetzt noch erhöht, selbst in Zeiten der Krisen. Und wir können gut 20 Milliarden davon einsparen und die Landesverteidigung wirklich als Gewinn rausziehen. Und diese Geldmittel können für andere Dinge verwendet werden, nämlich wieder die Interbildung, die Interaktion mit anderen Gesellschaften durch Entwicklungszusammenarbeit und damit schon eine, was wir auch in unserem Programm stehen haben, nämlich eine zivile Krisenprävention, bevor quasi die Gewaltschwelle erreicht ist. Und damit kann ich auch unsere Außenpolitik und die Interaktion eben auf völlig neue Grundlagen stellen. Die Gesellschaft wird statt, wie es jetzt ist, durch das Aussetzen der Wehrpflicht und die Einführung quasi einer Bundeswehr, die eine Expeditionskorps ist, nicht entzweit und man schafft keinen Korps sozusagen, sondern sie wird wieder verbunden, da man eben sagen kann, oh, ich würde gerne in der Armee der Gewaltigkeit mitwirken und ich besuche da Kurse, erwerbe die Qualifikation, mache das eben so eine Art Freiwilligensystem. Und das steht eben dann jedem offen. Und das nächste ist, wir stellen die Interaktion mit anderen Staaten statt auf Gewalt, auf Kooperation um. Das heißt, es wird wie zum Beispiel Österreich eine internationale, also eine Einsatzbrigade geben, das sind 3.000 bis 4.000 Mann, die Not- und Katastrophenhilfe leisten können. Mhm. Ist also ein Erdbeben in Pakistan oder eine Hungersnot oder eine Überschwemmung, können wir die mit schwerem Gerät weltweit verlegen. Und zum anderen können wir eben schlichten und diese Möglichkeiten der innergesellschaftlichen Konfliktbearbeitung darlegen. Das geht aber natürlich nur auf Einladung der Gesellschaft. Also dieses Beispiel, was am Anfang kam in Afghanistan, die unsere Soldaten opfern sich dann, das ist nicht mehr möglich.
Naja.
Aber dieses mit Waffengewalt in andere Gesellschaften einzuwirken, diese zu verändern, ist ein Konzept, eben was nicht funktionieren wird.
Mhm.
Zumindest nicht, wenn man es nicht mit äußerster Brutalität betreibt, was aber mit unseren Grundwerten natürlich nicht vereinbar ist. Und die Piraten haben sich ja auch schon klar positioniert. Wir haben in unserer Präambel beschlossen, dass wir zum Vorteil aller handeln. Und das Ganze haben wir im ähnlichen Wortlaut auch nochmal wiederholt. Wir haben ja gesagt, wir nehmen nicht die deutsche Außenpolitik wahr, sondern wir wollen auch eben zum Vorteil aller handeln und diese Interessen berücksichtigen. Und zum Vorteil aller impliziert ja, dass eben keine Gewalt ausgeübt wird.
Mhm.
Weil in dem Moment, wo ich jemanden schlage, habe nur ich einen Vorteil, der andere hat einen Nachteil oder erschieße.
Ja.
Und wir haben uns festgelegt, dass wir eine zivile Krisenprävention wollen und eine friedliche Konfliktlösung. Mhm. Das heißt, wir haben als Piraten schon einen Weg eingeschlagen, der sich auch völlig logisch ergibt. Weil wir können nicht gewaltfrei gegen Nazis auf die Straße gehen, wir können nicht für Menschenrechte im Refugee Camp eintreten, aber außenpolitisch sagen auch, da wenden wir Gewalt an, weil wir es einfach nicht besser wissen. Wir wissen es aber besser.
Mhm.
Und die Geschichte hat eben gezeigt, ob nun Martin Luther King in Amerika, Mahatma Gandhi oder Aung San Suu Kyi als auch Friedensnobelpreisträgerin, dass es anders geht und dass der Wirkmechanismus immer Erfolg hat.
Mhm.
Die Frage ist, es ist eben ein Wettkampf, wie viel Gewalt und Repressalien kann ich ertragen, bis der andere seinen Fehler seines Handels einsieht.
Mhm.
Und dazu braucht man eben mutige und couragierte Menschen.
Mhm. Ja. Ja, gut. Also dennoch vielleicht nochmal Sicherheitspolitik. Denn ich meine, die Verteidigungspolitik ist das eine. Heute wird ja Verteidigungspolitik und Sicherheitspolitik ja auch zusammengefasst. Das würde ja dann entkoppelt werden. Wie sieht's denn aus mit der Sicherheitspolitik? Was ist denn zum Beispiel mit den Verkehrswegen und so? Also wie soll das gehen?
Die Sicherung, also in der Form gibt es weiter quasi die Landstreitkräfte, wie man sie auch mal nennen möchte. Die Luftwaffe, die Transportkapazitäten kann man dann, also zum Beispiel die Airbusse, die man hat für diese internationale Brigade, die dann eben quasi als Friedensbrigade einsetzbar ist, kann man in die Luftbereitschaft des Bundes verlegen. Und die Marine in dem Sinne braucht man halt nur noch die Tender oder Transportschiffe, aber nicht mehr die Kriegsschiffe oder eben Fregatten, Korvetten und so weiter. Die Sicherung der Handelswege ist meiner Meinung nach das Risiko der Firmen, die diese benutzen. Weil es ist sozusagen, die Firma hat den Profit, indem sie diesen Handelsweg nutzt, weil er eben kürzer ist oder warum auch immer. Und es kann nicht Aufgabe der Gesellschaft sein, diesen Profit abzusichern in dieser Form, dass die Gesellschaft da noch sozusagen selektiv Mittel in diese Firmen quasi subventioniert. Das ist eine indirekte Subventionierung dieser Firmen. Und das kann nicht die Aufgabe sein. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder die Firma löst das, indem sie eine andere Route fährt, oder sie eben eine andere Lösung dafür findet.
Ja, da könnte man natürlich auch, das könnte natürlich auch zu Gewalt führen, eine Verlagerung, dass sich dann die Firma irgendwelche Söldner kauft, weiß ich nicht, Blackwater oder so, die dann wahnsinnige Profite machen, weil sie halt sozusagen Kriegsschiffe unterhalten, um dann eben privat gegen sogenannte Piraten vorzugehen. Also ich finde, das ist dann auch ein Problem. Wenn dann der Krieg privatisiert wird, ist er ja auch nicht weg.
Das habe ich nicht gesagt. Es gibt die Ursache von jetzt zum Beispiel Somalia, von der Piraterie ist ja sehr, sehr vielschichtig.
Ja, ja.
Liegt zum einen daran, dass es dort eine sehr, sehr arme Bevölkerung gibt, dass das Gewässer dort überfischt sind. Und dass natürlich dann kriminelle Organisationen, die hocheffizient und organisiert agieren, da ein endloses Rekrutierungsreservoir haben.
Genau.
Das heißt, ich werde dieses Problem nicht lösen, wenn ich nicht an eben wieder, kommen wir wieder zu den Ursachen von Konflikten, wenn ich an die sozialen Ursachen rangehe. Und vielleicht ist es eben dann die Methode der Entwicklungszusammenarbeit eine bessere Methode und langfristig nachhaltigere, weil ich nämlich dann vielleicht irgendwann Erfolge erziele. Also wenn ich bis zum Ende unserer Tage eine Flotte, eine quasi stationäre Flotte vor dem Horn von Afrika finanziere, die auch Geld verbraucht.
Ja.
Denn so kann ich durch Entwicklungszusammenarbeit die Menschen gewinnen in eine Perspektive und damit sie aus diesem Klammergriff der mafiösen Strukturen befreien. Und dass das auch möglich ist, denke ich, ist ganz klar. Es gab auch Entwicklungszusammenarbeit unter den Taliban. Man kann immer, solange man eben neutral ist, da agieren. Also wir sollten generell die Außenpolitik, wie sie zurzeit und Sicherheitspolitik durchgeführt wird, beruht eigentlich fast nur auf negativen Dingen. Ungleiche Wirtschaftsverträge, die man eben durch Dominanz oder Druck aufbaut, sei es militärisch, sei es diplomatisch, und ist eben kurzsichtig. Und damit fährt man eben, kann man ja an den Amerikanern schon bewundert, hat man keinen langfristigen Erfolg und vor allen Dingen keine langfristig freundschaftlichen Beziehungen mit anderen Ländern. Wenn man aber sagt, zum Beispiel, diese Armee der Gewaltlosigkeit funktioniert ja auch durch die Einheit, Unterstützung anderer Staaten. Wenn ich nämlich anderen helfe, zum Beispiel bei nach einer Naturkatastrophe, werden die sich das merken und uns dann auch sozusagen zur Hilfe kommen. Sei es auch nur, indem sie dann Druck auf den Aggressor ausüben. Das heißt, wir können also eine wirkliche Umstellung sozusagen Richtung Weltfrieden gehen. Und es ist wirklich ein Weg, und die unsere politischen Mitbewerber haben derzeit ja nichts anzubieten. Also die Grünen haben R2P beschlossen. Responsibility to Protect ist in meiner Wahrnehmung ein das Völkerrecht unterminierende Konzept, was das Recht des Stärkeren ist und zu weiteren Kriegen führen wird. Die CDU, CSU, FDP, wie auch die SPD setzen auf den Interventionismus, der politischer Mainstream ist. Und die Linke, indem sie sagt, wir wollen die Abrüstung, wir wollen keine Bundeswehr, wir wollen auch keine NATO, sagen, bieten keine Lösung an. Und vernachlässigen sozusagen diesen Gedanken, dass man ja nicht der Wehrlose sein will. Also man will nicht hilflos ausgeliefert sein. Es gibt ja dann sozusagen wie Freiheit statt Angst, aber diese Ängste werden ja den Menschen suggeriert.
Ja.
Und das ist ja Aufgabe des Staates. Und wir könnten eben sagen, wir haben eine konstruktive Lösung, gehen diesen Schritt weiter. Wir können also die Sicherheit herstellen durch aber positive Maßnahmen. Das erfordert allerdings ein Umdenken und auch ein Lösen von Ängsten und geistigen Vorstellungen, die man hat. Und Kriegsführung würde dann auch anders werden.
Ja, ja. Jetzt aber doch nochmal, weil du das erwähnt hast, Responsibility to Protect, das kommt ja nicht einfach so aus dem luftleeren Raum, sondern das ist ja entstanden nach so Ereignissen wie dem Völkermord in Ruanda, auch das Argument Frauenrechte in Afghanistan und so. Ne? Also, was kannst du den Leuten entgegnen, die sagen, ja, aber ne, wir müssen doch, es gibt doch eine moralisch-ethische Verantwortung gegenüber den Menschen, die abgeschlachtet werden aufgrund ethnischer Säuberungsaktionen in Ruanda. Was soll, also gibt es da nicht eine Verantwortung, was zu tun? Und was kann man dann tun, wenn man halt nicht intervenieren soll?
Das sind zwei sehr gute Fragen. Also zum einen kann man sagen, die Responsibility to Protect ist ein Konzept, was in erster Linie erstmal von Interessengruppen gestellt wurde. Es waren da Vertreter von Staaten, von verschiedenen Staaten, aber auch nicht von allen. Und dieses Konzept wird finanziert durch amerikanische Stiftungen. Durch Soros, durch Rockefeller, durch die Carnegie Stiftung. Und die Finanzierung kommt also aus einer Richtung, später sind Staaten noch mit aufgesprungen. Und man sagt ja, jetzt gibt es ja gemäß Völkerrecht das Verbot von Gewaltandrohung oder auch Kriegen. Und jetzt das Problem ist, eine Regierung wendet Gewalt gegen ihre eigene Bevölkerung an, egal unter welchen Gründen. Und irgendwie muss man das stoppen. Also kann jetzt ein anderer Staat auf dem Weltsicherheitsrat, wie auch immer, eine Verurteilung herbeiführen eben und dann aufgrund dieser Grundlage handeln und da eingreifen. Das klingt erstmal ganz toll, aber dieses Konzept ist praktisch nicht durchführbar. Denn man kann Menschenleben nicht mit Menschenleben aufwiegen. Ich kann nicht sagen, dass 10.000 Menschen, die ich potenziell durch die Intervention rette, durch die 10.000 Toten, die vielleicht als, wenn man dieses menschenverachtende Wort, was ja jetzt immer wieder gebraucht wird, Kollateralschaden quasi aufgewogen werden können. Das geht nicht. Das nächste ist, dass ich selektiv handle. Ich handle nämlich immer komischerweise nur da, wo sich das mit meinen eigenen Interessen überschneidet. Nämlich da, wo es Uranminen gibt, wo es Gasfelder gibt oder eben Ölfelder gibt. Und in vielen anderen schaue ich weg oder sitze das halt einfach aus. Weil man auch gar nicht die Möglichkeit hat, überall einzugreifen, weil ja die Kräfte gar nicht da sind. Und schon das führt dieses Prinzip ad absurdum. Dann kommt noch hinzu, dass ich im Prinzip Gewalt legitimiere und es zu einem Teil unserer Gesellschaft mache. Es findet quasi Akzeptanz, aber Gewalt ist nichts Gutes. Man sollte es also nicht als Lösungsmöglichkeit auch noch anbieten und forcieren, sondern man sollte eben eher ein Umdenken fördern. Das tut das Konzept aber nicht. Und es ist ein Rückfall in die Urzustände, nämlich der stärkere Staat gewinnt. Und deswegen ist dieses Konzept nie im Generalvollversammlung der UN verabschiedet worden. Mit Grund, weil eben viele kleine Staaten erkannt haben, nein, das ist sehr, sehr gefährlich, das birgt Sprengkraft. Obwohl es sicherlich ein guter Denkansatz erstmal ist, dass man sagt, klar, wir wollen die Menschenrechte überall umsetzen. Das haben wir auch in unserem Programm stehen. Die Frage ist, wie kann man das tun? Und kann man wirklich anderen Gesellschaften ihre Lebensweisen vorschreiben? Sollte man nicht viel besser ein positives Beispiel sein, erstmal versuchen, für sich das umzusetzen und damit so eine Art Leuchtturmfunktion erfüllen? Und wenn wir mal ehrlich sind, das ist ein Doppelstandard, wenn ich anderen die Verletzung der Menschenrechte vorwerfe, aber bei uns im Refugee Camp ist für die Asylanten auch, also für die Asylbewerber auch oder für die Empfänger von Hartz IV menschenunwürdige Bedingungen im Prinzip sind. Also das heißt, wir sollten erstmal in unserer Gesellschaft anfangen, bevor wir andere belehren, um dann eben positiv auszustrahlen. Und dann, wenn das ein erfolgreiches Konzept ist, werden andere Staaten das dann vielleicht übernehmen oder die Menschen in diesen Staaten werden aufbegehren und ihre Regierung dann dazu bewegen, das zu tun. Und letztendlich ist es so, der Gedanke, ich kann der Gesellschaft so eingreifen, dass ich wirklich weiß, was ich tue, weil ich mich dazu eben auskenne, ist es einfach nicht so. Wir sind wie der Elefant im Porzellanladen. Afghanistan ist der beste Beweis. Was wir tun ist, wir stärken nicht die Frauenrechte, sondern der Warlord wird bezahlt für Sicherheitsdienstleistungen, damit er unser Camp bewacht und es nicht mit Raketen beschießt. Dieser Warlord vergewaltigt aber Kinder, der vergewaltigt Frauen, der handelt mit Drogen, mit Waffen. Das heißt, indirekt belohnen wir den ja sogar noch dafür. Also es ist nur ein vorgegaukelter Effekt, der Öffentlichkeit so vorgespiegelt wird, um Akzeptanz für Gewalt zu finden. Und das ist, damit entwertet man die Menschenrechte eigentlich, statt ihnen eigentlich zu helfen. Und es verstößt auch gegen das Grundgesetz, gegen die Menschenwürde. Zudem auch Artikel, glaube ich, 26, wo steht, dass ja jegliche Dinge, die den friedliche Zusammenleben der Völker stören, unter Strafe gestellt wird. Mhm. Und dieser Geist ist ja eigentlich, davon haben wir uns seit den Auslandseinsätzen immer weiter verabschiedet und befinden uns immer mehr eben auf dem Weg, eine weltweite Eingreifgruppe zu werden. Mhm. Und das kann es nicht sein. Wenn man eine Art gemeinschaftliches Bündnis haben möchte, was Stabilität hat, sollte man die UN demokratisieren und ihnen die Möglichkeit geben, das auch durchzusetzen.
Mhm. Was machen wir mit der NATO?
Die NATO ist ein sehr, sehr spannender Fall und sicherlich auch einer der Spaltpilze der Piraten, nenne ich es mal so. Also wenn das zum Parteitag kommt, brauchen wir einen eigenen. Denn wir haben es auch schon ins Liquid Feedback gestellt und es war immer 50-50. Mhm. Und deswegen haben wir erstmal gesagt, in der Untergruppe Verteidigungspolitik, wir lassen das Thema erstmal außen vor. Mhm. Meine persönliche Meinung, wie übrigens alles, was ich heute sage, ist, dass die NATO überkommen ist und nach dem Zweiten Weltkrieg, 10 Jahre danach, es nicht geschafft hat, eine neue Funktion einzunehmen. Mhm. Sie sucht danach und dieser erweiterte Sicherheitsbegriff, den man jetzt da gefunden hat, um das zuzuschreiben, der ist meiner Meinung nach falsch. Die NATO greift durch Vorschriften die hat ja, glaube ich, 2% oder 3%, die jeder Staat in Rüstung investieren sollte, auch in das nationale Budgetrecht ein, also macht da Vorschriften, was ich für grundsätzlich falsch halte, und sie garantiert keine Sicherheit. Und das ist ein Problem des Vertragstextes. Im NATO Artikel 5 ist eine Kann-Bestimmung. Dort ist es nämlich freigestellt, in welchem Ausmaß ich Hilfe leiste. Das heißt, ich kann also eine Beileidspostkarte schicken oder 20 Divisionen oder eine Atombombe. Und wenn alle Staaten sagen, ach nee, tut uns leid, Griechenland, ihr werdet gerade überrannt, aber wir schicken euch halt nur Beileidspostkarte, hat halt Griechenland Pech gehabt. Das andere Gefahr ist eine geostrategische Ebene. Amerika verlagert seinen Schwerpunkt in den Pazifik und da ist auch die NATO dabei. China wird quasi eingedämmt, eingekreist. Aber das sind Konfliktfelder der Zukunft, wo man gar nicht möchte, dass die aufbrechen und vor allen Dingen für uns Europäer kein Vorteil liegt, sich daran zu beteiligen. Die EU hingegen ist ein Verteidigungsbündnis. Und im Lissabon-Vertrag wurde die Westeuropäische Union aufgenommen und hat sich deswegen auch aufgelöst. Und die EU hat die ultimative Beistandsverpflichtung. Mhm. Das bedeutet, wir sind verpflichtet, Frankreich oder Portugal mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen, sind sie einer Aggression ausgesetzt. Mhm. Und das ist also vom Vertragssinn her deutlich höherer sozusagen Wertigkeit. Es gibt eine höhere Sicherheit und man kann sagen, es sind auch europäische Interessen, die sozusagen durch die Verteidigung sichergestellt werden. Mhm. Und die liegen vielleicht näher an den Interessen unserer Gesellschaft als mögliche Szenarien um Inseln im Pazifikraum.
Mhm. Naja, klar. Naja, jetzt gibt es ja beim politischen Mitbewerber auch noch so Ideen, weil du gerade das mit der EU angesprochen hast, dass die Grenzen der EU gesichert werden müssen. Geschieht ja im Moment nicht durch Militär, aber es gibt ja durchaus Leute, die sagen, das muss durch Militär geschehen. Wie siehst du das denn?
Das halte ich für grundsätzlich falsch. Ich sehe schon Frontex, die derzeitige Europäische Grenzsicherungsagentur, ist eine ganz, ganz große Gefahr. Es gibt ja auch schöne dystopischen Film, kam glaube ich mal auf ARD, ZDF, der so Szenarien der Völkerwanderung beschrieben hat. Und es ist falsch, weil es eben nicht nachhaltig ist. Es ist ein Irrweg. Soll man denn jetzt tausende Menschen, die, weil man eben durch ungleiche quasi Verträge, durch den Export unserer Altkleider, durch den Verkauf von Hühnchenfleisch oder was auch immer, die Verseuchung der Landstriche durch die Deponien, durch die Ausbeutung von Rohstoffen, Öl im Niger-Delta, dort die Lebensgrundlage den Menschen entzieht, die dann quasi woanders ihr Glück suchen, was ja absolut natürlich und menschlich ist. Will man die dann alle erschießen? Will man sie alle erschießen? Will man sie alle sozusagen aufstauen vor einer Mauer? Das ist unmöglich. Das ist falsch. Sondern die richtige Lösung, finde ich, und davon bin ich absolut überzeugt, ist Entwicklungszusammenarbeit. Mhm. Und zwar nicht in der Form Entwicklungshilfe, wie man das früher mal gemacht hat. Ja, wir geben euch was und jetzt sollt ihr noch dankbar dafür sein. Sondern es wird ja mittlerweile auch von vielen Staaten abgelehnt. Sondern die sagen, nur noch in der Form, dass man die Methoden und Techniken multipliziert und die Mittel bereitstellt. Dass die Menschen selber das aufbauen und einfach man sie ausbildet, dass sie ihre eigenen Strukturen aufbauen. Und quasi Empowerment, sie dann auch eben Lösungen finden. Und da kommen wir auch schon zu dem nächsten Komplex. Es hängt natürlich mit der fairen Außenwirtschaft zusammen.
Ja.
Und das halte ich aber sowieso auch für klüger. Denn wenn wir jetzt einen Vertrag vereinbaren, wir beide, und der einseitig zu meinem Vorteil wäre, würdest du immer bestrebt sein, den zu ändern. Ist ja klar. Deswegen sind faire Verträge von vorne halt langfristiger.
Ja.
Und dann kommt ja immer das Argument, ja, Sicherheitspolitik, und wir haben ja schon unseren ehemaligen Bundespräsidenten angesprochen, der deswegen auch unter anderem deswegen vielleicht zurückgetreten ist. Es kann nicht Aufgabe des Militärs sein oder der Sicherheitspolitik, wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Das ist falsch, sondern durch eine positive Außenpolitik, nämlich eine Schlichtung. Und das hat ja Deutschland viele, viele Jahre lang gemacht, hat international vermittelt, hatte ein sehr hohes Ansehen. Erreiche ich doch den Zugang zu beiden Konfliktparteien und kann, wenn ich mich gut verhalte und wirklich ein Ergebnis erziele, was positiv ist, doch mit beiden interagieren und dann auch meine Wirtschaftsinteressen da einbringen. Das ist halt ganz normale Wirtschaft und nichts anderes. Ist doch besser, als wenn ich jetzt sage, ich unterstütze massiv eine Seite mit Gewalt, Militär, mit Rüstung und bin dann kette mich an die. Und vor allem, ich kette mich ja auch immer an die Falschen. Karzai ist eine Marionettenregierung. Nichts anderes, die eingesetzt wurde, die in der Bevölkerung mittlerweile kaum noch Rückhalt hat und massiv abgelehnt wird.
Ja, ja. Das ist das Afghanistan-Problem, eins der vielen, genau. Dass man da das Problem mit der Marionettenregierung hat. Ja, ja gut, also wenn du sagst, man kennt sich an die Falschen und so, dann denkt man natürlich auch gleich, es gibt ja so Konflikte, wo Deutschland auch traditionell noch einen besonders schwierigen Stand hat, nämlich Nahe Osten. Wie soll es da denn funktionieren?
Also das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Die wurde mir auch auf diesem internationalen oder den deutschen Afghanistan-Friedenskongress gestellt. Nachher, ja, wie stehen denn die Piraten zum Nahen Osten? Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich da persönlich zu wenig aus. Ich war da nicht vor Ort und konnte mir selber irgendwie ein Bild machen. Das Einzige, was ich persönlich vernünftig finde, ist auch das, was im Prinzip in Liquid ist und was auch bei der AG Außenpolitik Konsens ist, nämlich die Zwei-Staaten-Lösung. In irgendeiner Form ist klar, dass die Menschen können nicht verschwinden, sondern sie müssen eine Form des Zusammenlebens finden. Wie auch die Afghanen, wie auch in Libyen, wie auch in Mali. Die Tuaregs sind ja nicht weg in Mali, sondern die müssen langfristig eine Möglichkeit finden, wieder in diesen Staat sozusagen integriert zu werden. Und dort eben sich nicht die Perspektive zu verlieren, sondern eben Perspektive zu haben. Und die Frage ist, wie schafft man das? Und da denke ich auch nur durch positive Anreize. Gewalt schafft nur Gegengewalt und das über Generationen hinweg. Und wenn man Generationen hat wie in Afghanistan, die seit 20 Jahren nichts anderes als Gewalt kennen, hat man eben den totalen Zerfall. Und dann da noch was aufzubauen, ist halt sehr, sehr schwierig und bedarf sehr, sehr hoher Investitionen an Zeit.
Mehr als 20 Jahre.
Ja, mehr als deutlich mehr.
Durch die Sowjetunion, das war ja doch Mitte der 80er.
Eigentlich also kann man es ja noch weiter noch bis ins 19. Jahrhundert sozusagen ausdehnen. Also, und ich glaube, diese Konflikte entstehen durch die Einmischung anderer Staaten, werden sie noch verstärkt. Wir sehen zum Beispiel in Afghanistan, die Außenmächte haben alle Proxygruppen, die sie benutzen. Die Iran benutzt zum Beispiel die Hazara, die schiitische Minderheit, für ihre Interessen. Die Turkmenistan, die Turkmenen. Dann gibt's sozusagen die Pashtun, die werden durch die Pakistanis oder Pakistan unterstützt. Die Tadschiken unterstützen die Tadschiken. Dann gibt's noch die Großmächte, die jeweils dann zu ihrem Vorteil, also Russland, China, Amerika. Und dadurch spielt man diese Menschen gegeneinander aus, statt sie eigentlich zusammenzubringen. Und das ist eines der Kernprobleme. Das ist natürlich Divide und Impera, Teile und Herrscher, ein klassisch vielleicht imperialistisches Prinzip. Wenn ich nachhaltig Zugang zu den Ressourcen haben will und gar nicht verfolge, dass es den Menschen gut geht, was wir ja immer denken wird, wir gehen dahin als Soldaten, um den Menschen wirklich zu helfen. Und vielleicht ist es ja gar nicht gewollt, sondern man schiebt Argumente nur vor und kann mit diesem Chaos-Zustand, mit dem man erzeugt, leben. Und wenn wir jetzt mal sehen, wir haben Länder, eine Chaos-Kette, wir haben quasi den gesamten Sahara-Raum, Libyen, der sich in Chaos auflöst, wir haben Syrien, wir haben Afghanistan, vielleicht kommt auch noch der Iran-Krieg, man weiß es ja nicht. Das heißt, diese Länder werden quasi in einem künstlichen Chaos gehalten. Es werden Konflikte geschürt, wie im Irak, Schiiten versus Sunniten, an ethnischen Grenzen oder eben religiösen, um sie eben natürlich leichter beeinflussen, kaufen zu können, für die eigene Meinung, für einen einfachen Vorteil zu gewinnen. Und wenn es nicht mehr opportun ist, wechselt man die Seite und unterstützt die andere. Und das ist einfach menschenverachtend, das ist falsch, das ist kurzsichtig.
Ja, ja, ja. Ja, naja gut, diese Einmischung von außen, die du vorhin nanntest, das geht ja lange zurück. Also ich meine, wir haben ja immer noch das Erbe der Kolonialzeit, beziehungsweise Ich finde auch dieses Gerede von postkolonial insofern unaufrichtig, weil im Grunde der Kolonialismus ja noch andauert. Ja? Und viele Probleme, wie eben auch diese ethnischen Konflikte in Afrika, rühren ja daher, dass da Kolonialmächte tätig waren, die halt auch so diesen europäischen Staatsgedanken in die Stammeskultur reingetragen haben, auch noch andere Gedanken reingetragen haben, zum Beispiel westliche Religionen, einschließlich Islam, den ich jetzt mal subsumiere, und den westlichen Religionen, also nicht westlicher, monotheistische Religionen, die da ja auch relativ neu implantiert worden sind. Und dadurch ergibt sich eben so eine sehr schwierige Gemengelage, zumal eben durch die starke Ausbeutung eben auch ein ganz starkes soziales Problem entstanden ist. Und das in dieser Mischung wird dann halt sehr schnell explosiv. Und da ist eben die Frage, ist da nicht das Kind schon vor vielen, vielen Jahren im 19. Jahrhundert in den Brunnen gefallen und jetzt kommen wir da nicht mehr raus?
Nee, auf keinen Fall. Also ich würd eher sagen, also wir haben ja als Piraten ein positives Menschenbild und ich persönlich sehe es auch positiv. Ich würde sagen, es ist ein ganz, ganz dynamischer Prozess und wir haben zwei Faktoren, die das extrem verstärken. Erste Faktor, früher haben sich die Eliten dieser Länder einseitig an den Kolonialmacht orientiert. Man dachte eben, wie in Paris oder London, so wollen wir auch leben und haben sich danach ausgerichtet und auch diese Staaten sozusagen danach auch nachgebaut. Und mittlerweile ist es so, es gibt viele auch alternative Modelle, Südafrika, China und so weiter, Indien, wo man sieht, es gibt andere Formen des Zusammenlebens, es gibt andere Formen der Kulturen, der wirtschaftlichen Dynamiken auch. Das heißt, es gibt mehr Rollenvorbilder. Und
obwohl immer noch so eine Sache ist, dass zum Beispiel viele Leute auch gern mal ein iPhone haben wollen oder so. Also so ganz unabhängig kannst du das nicht sehen.
Nee, war auch nicht so gemeint, sondern iPhone ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wir haben nämlich jetzt die Ausbreitung von Wissen und den Zugang zu Wissen. Das heißt, selbst ich war auf Patrouille in Afghanistan, mein Sprachwörter zückt sein Handy und guckt währenddessen so Bollywood-Filme an und die neuesten Nachrichten, während ich da gerade mit dem Fernglas die Gegend beobachte, weil er eben die Möglichkeit dazu hat und auch den Zugang zu Informationen. Und dieser Zugang zu Informationen, die Verbreitung von positiven Innovationen, sind ja extrem. Und das, also Ideen zum Beispiel, es gab eine wunderbare Idee, die ist, glaube ich, in Indonesien entstanden, dass man in eine Slum-Hütte einfach so wie ein Wasserflasche reinsteckt, die dann fluoresziert, wenn man dann ein bestimmtes chemisches Gemisch reinmacht. Das ist ganz einfach herzustellen und man hat Licht in dieser Hütte, ohne dass man irgendwie was bezahlen muss. Und diese Idee hat sich weiter fortgepflanzt nach Indien und jetzt auch nach sozusagen Afrika und verbreitet sich immer weiter, weil es eben eine absolut super Innovation ist. Und ich denke, das Internet ist da ein Multiplikator und bringt da eben ganz, ganz neue Ideen rein und auch neue Modelle und ist eine Riesenchance, auch eben für Gesellschaften, die Probleme haben, welche Art auch immer, Lösungen zu suchen. Ja. Weil man sich eben immer mit anderen vergleichen kann und das aufnimmt.
Ja, da ist sicherlich was dran. Also das Internet ist da sicherlich auch so wieder eine Triebkraft zu einer ganz starken Veränderung, die viele nicht wahrnehmen. Und deshalb ist es sicherlich auch sehr piratenspezifisch, da eben auch drauf zu setzen, dass durch das Internet sich eben auch viel verändern kann. Ja, richtig. Ja, bleibt natürlich, ich frage mal so, wie bist du denn eigentlich auf diese Idee gekommen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass du ja auch, andersrum gefragt, wie spielt deine Erfahrung als Soldat eben auch in Afghanistan eine Rolle bei der Entwicklung solcher Ideen?
Das ist eine gute Frage und hatte ich eigentlich auch zwei Antwortwege. Zum einen, man kann mit jedem Menschen reden. Also letztendlich schafft der Nicht-Dialog Misstrauen. Beispiel, ich fahre mit einer Patrouille immer vor ein Dorf, stelle mich da hin und beobachte in dieses Dorf. Gehe aber niemals rüber und rede mit den Menschen. Würde man sich ja selber auch komisch vorkommen und denken, was gucken denn die Soldaten uns jetzt hier an bei der Landarbeit, was wollen die denn von uns? Das führt dann irgendwann dazu, dass dann die Dorfbewohner reagieren, indem sie auf dem Platz, wo man manchmal besteht und beobachtet, einfach eine Sprengfalle legen und sagt, okay, wir kommunizieren das, dass wir nicht mehr möchten, dass ihr dort steht, aber wir sprengen euch nicht weg, sondern wir geben euch quasi einen Warnschuss und sagen nur, okay, wir finden hier genau an diesem Punkt zufällig eine. Das ist also eine Form der Kommunikation. Und Man muss also davon wegkommen. Die Amis machen ganz oft den Fehler, die haben die Sonnenbrillen, die Helme auf und entmenschlichen sich damit. Während weil es Michelin-Männchen und Michelin-Männchen kann man ganz leicht angreifen. Weil sie sind was anderes und sie sind ein gutes Ziel. Und wir haben genau den anderen Weg gegangen. Wir sind also versucht, auf die Menschen zuzugehen, mit durchsichtigen Brillengläsern, ohne Kopfbedeckung oder eben mit nur einer angemessenen und diesen Kontakt herzustellen. Wirklich auch in die Basare rein, in die Dörfer. Und man kann auch mit Menschen reden, wo wir denken, das ist ein Terrorist, ein lupenreiner Terrorist. Aber wirklich wie im Bilderbuch, lange Bärte, cremiges Gesicht und die Kalaschnikow in der Hand. Aber auch dieser Mensch hat Interessen, auch dieser Mensch hat Familie und letztendlich hat er dasselbe Blut, was wir auch in den Adern tragen. Und man muss eben fragen, okay, was willst du eigentlich? Und es gab in der Provinz zum Beispiel, wo ich war, über 250 bewaffnete Gruppen, die alle miteinander konkurrieren, weil es in dieser Gesellschaft halt üblich ist, dass ich, wenn ich nicht keine Perspektive habe, nehme ich eben eine Waffe und verschaffe mir diese Perspektive. Und jetzt ist die Frage, das ist ja nicht so, dass die uns alle umbringen wollen, im Gegenteil, sondern die haben ihre Interessen und die Frage ist, überschneiden die sich, gibt es da Konfliktpotenzial, wenn ja, warum? Und wir haben eben mit Dörfern geredet, wo es vorher für unmöglich gehalten wurde, da überhaupt reinzufahren. Das haben wir getan und das hat auch unsere Kontrahenten extrem verstört, weil sie auch gar nicht wussten, wie sie reagieren sollten, als sie plötzlich vor ihnen standen. Und die afghanische Armee hat da auch sehr, sehr gut mitgearbeitet und erstmal diesen Weg bereitet. Die sind nämlich zuerst rein und haben das erstmal überprüft und dann sind wir nachgekommen.
Das ja, heißt also, da überhaupt verständigt.
Also man hat immer Sprachmittler dabei, die das übersetzen. Und ich habe selber auch ein bisschen Dari gelernt, so dass man die ersten Einstiegsworte, so den Smalltalk erstmal selber machen kann. Und die Sprache ist so der Zugang zum Herzen so ein bisschen, dass man da gleich sagt, oh wow, wir haben so einen Einstieg und dann steigt der Sprachmittler ein, wenn es konkret wird. Und das Zweite ist, auch unter extremen Bedingungen, es gibt wenig zu essen, es gibt keine Arbeit, es gibt viele gesellschaftliche Probleme, sind die Menschen doch Menschen und haben auch Hobbys und Interessen. Also es gab zum Beispiel Sportvereine, es gab Kultur, es gab Gedichtwettbewerbe und lauter positive Dinge, wo man sagt, wow, wie komme ich auf die Idee kommen, einen Gedichtwettbewerb zu machen, wenn ich nichts zu essen habe. Aber das sind auch Dinge, die Menschen bewegen, wie uns auch Kultur bewegt. Und das sind auch wunderschöne Brücken, die man bauen kann und auch nutzen kann, um den Zugang zu Menschen zu finden. So haben wir zum Beispiel gesagt, euch interessieren Gedichte, dann lasst uns doch was machen. Wir unterstützen euch im Hintergrund, dass ihr das machen könnt und wollen auch gar nicht erscheinen, dass wir das irgendwie finanzieren oder so. Ihr macht das einfach selber, wir stellen euch aber die Mittel dafür zur Verfügung. Und haben einen Gedichtwettbewerb in dieser Provinz gemacht. Also die Bundeswehr macht einen Gedichtwettbewerb und quasi lässt die Afghanen das Kulturministerium, die gibt dir die Möglichkeit, das zu tun, um es genauer zu sagen. Und das hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und die ersten Einsendungen kamen, bevor überhaupt die Flyer fertig waren. Weil alleine durch die direkte Kommunikation es sich schon so verbreitet hat. Und das war ein Riesenerfolg und hat auch zu eben einer nachhaltigen Kommunikation wieder geführt. Genauso auch Sportwettbewerbe. Da hat zum Beispiel der Sohn des Warlords hat auch mitgespielt. Und hat auch rein zufällig den Preis gewonnen, seine Mannschaft. Das hat auch dann, die hatten sich den besten Spieler der Provinz eingekauft, der dann auch noch ein bisschen Drogen genommen hat. Und deswegen super gut im Volleyball war. Und das hat halt zu Vorteile gebracht, einfach sozusagen in der Aktion, ja. Und wenn man eben sagt, man ist selber ein Mensch, also es wurden auch Soldaten verletzt, auch deutsche Soldaten, durch Sprengfallen, da sind wir halt hin und haben den Menschen im Stadtviertel gesagt, ja, was ihr getan habt, ihr habt jetzt Familienvätern die Möglichkeit genommen, ihre Kinder zu hören, weil sie eben jetzt durch die Explosion im Hörschäden haben. Und möchtet ihr das? Und die Kinder sind ja dann daneben in dem Raum. Das heißt, indem man das auf diese menschliche Ebene runterholt und einfach sagt, das ist nicht in Ordnung, euer Verhalten, und was können wir für eine Lösung finden? Und das ist die deutlich bessere Lösung, als wenn man eine falsche Megakompanie hinschickt, wobei die auch ihr Bestes tun, um eben eigentlich Gewalt zu vermeiden.
Ja gut, also gab ja auch diese Geschichte mit dem Tanklaster und so. Also Deutschland hat nicht nur Gedichtwettbewerbe oder deutsche Soldaten haben nicht nur Gedichtwettbewerbe organisiert, sondern auch andere Dinge sind geschehen, die halt weniger ein Ruhmesblatt sind. Ne?
Das ist korrekt, aber das ist genau wieder dieser Effekt, der eben die Armee der Gewaltlosigkeit vermeiden kann. Das geht nämlich um Rache und Vergeltung. Vorher wurden deutsche Soldaten immer wieder angegriffen. Und die Stimmung ist ja klar, man kommt in ein fremdes Land, man kann das nicht einschätzen, man erhält einen Kulturschock, man fühlt sich vor den Menschen vor Ort abgelehnt, man kann auch nicht mit denen reden, weil man die Patrouillen anders verlaufen, man muss ja vor Selbstmordattentätern Angst haben, das heißt, sie können auch nicht näher als 50 Meter rankommen, wie soll man dann noch interagieren? Ich entfremde mich von der Bevölkerung und werde dann noch angegriffen, das schafft halt Wut, das schafft Ablehnung und das schafft Handlungsdruck. Und unter diesen vielen Einflüssen stand auch der Oberst Klein, den ich auch persönlich getroffen habe. Und er hat da eine Entscheidung gefällt, die man sicherlich auch aus militärisch-operativ-taktischer Sicht in Frage stellen kann. Hm. Er hat diese Entscheidung so getroffen, daraufhin sind eben Menschen gestorben. Es wurde in der Bevölkerung vor Ort auch sehr unterschiedlich wahrgenommen. Hm. Die einen haben gesagt, wer sich nachts außerhalb von dem Gehöft bewegt, das macht man nicht in Afghanistan, sondern man ist in seinem Gehöft und verteidigt das. Das ist also schon mal komisch. Es ging sogar so weit, dass Soldaten mit Geldscheinen beworfen wurden vor Freude, weil die gesagt haben, endlich habt ihr mal was getan. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch um die Menschen, die dort gestorben sind. Das ist tragisch. Das hätte nicht sein müssen. War der Tanklaster wirklich den Einsatz dieser Waffen wert? Und man hat dann natürlich gesagt, okay, man hat Handys aufgeklärt und man wusste, dass die dort sind und hat diese Handys bekämpft. Und die dann auch getroffen. Aber ist auch das verhältnismäßig gewesen? Das ist natürlich ganz klar in Frage zu stellen. Letztendlich hat auch der Oberst Klein das mit seinem Gewissen persönlich zu verantworten, dass er das getan hat. Ich hätte es vielleicht nicht getan. Ich hätte es eigentlich relativ sicher nicht getan. Und weil es andere militärische Lösungsmöglichkeiten dafür gibt. Aber das ist so. Und wir sind dort, wir haben Panzerhaubitzen, es gibt Schützengräben, es gibt Schützenpanzer. Wir sind also in einem Konflikt, den die Bundesregierung ja in der Doppelmoral Krieg nennt, aber nicht die Verantwortung dafür übernimmt. Dann wäre nämlich die Frau Merkel die Oberbefehlshaberin, wenn wir in einem wirklichen Krieg wären. Und dann bräuchte man auch keine sozusagen Hilfsgesetze, die den Soldaten absichern, wenn was passiert, sondern dann würden automatisch nämlich das greifen. Also es ist ein Konflikt, für den es einfach nur eine klare Lösung gibt, nämlich Abzug aller ausländischen Truppen, also insbesondere der deutschen, Anerkennung der Souveränität und ein Ende der Einmischung in innere Angelegenheiten, die Förderung der afghanischen Zivilgesellschaft und die langfristige Entwicklungszusammenarbeit.
Ja, klingt wie ein guter Plan. Problem ist, ne, Taliban, ne, die dann natürlich möglicherweise da wieder zurück an die Macht kommen, was aus bestimmten Gründen nicht ganz unproblematisch ist, eventuell. Also, die Frage ist, geht das einfach so abziehen?
Das geht definitiv. Zum anderen möchte ich diese Argumentation, das ist ja eine typische Angst statt Freiheit.
Ja, ja, genau.
Argumentation.
Ich habe jetzt mal den Advocatus Diaboli gespielt. Ne? Also ich bin natürlich auch der Meinung, die müssen abziehen. Aber ne, es gibt dann immer die Argumentation, ja Moment, was passiert dann? Können wir das verantworten?
Da muss man erstmal sagen, wer sind eigentlich die Taliban?
Ja, ja.
Gut. Denn Taliban heißt ja Schüler. Und wenn ich in ein Dorf komme, was zum Beispiel die Amis machen, die Menschen zusammentreibe, dann einen Stacheldraht um sie rumziehe und dann frage, wo sind denn hier die Taliban? Dann kann die Antwort nur lauten, ja Moment, das sind unsere ganzen Kinder, weil nämlich meistens es so ist, dass der Lehrer in der Schule auch gleichzeitig der Mullah ist. Und quasi dann im Winter unterrichtet, eben in der Matrasse, was auch die Schule dann ist. Das heißt, und die Schüler sind halt die Taliban, weil die halt was lernen.
Klar.
Das heißt, dieser Begriff ist im Prinzip schon mal völlig falsch gewählt. Er wird aber als Markenbranding benutzt für verschiedene, einen Zusammenschluss von Interessengruppen, die ihre Ziele militärisch durchsetzen wollen.
Ja,
ja, da gibt's ja verschiedenste Gruppen, Hekmat Ya, das Haqqani-Netzwerk und so weiter. Wie geht man mit diesen Menschen um? Beziehungsweise auch mit diesen Menschen kann man reden. Auch diese Menschen verfolgen konkrete Ziele.
Ja, ja.
Und die Afghanen haben eine ganz, ganz schöne Strategie der Einbindung. Als Beispiel, es gab in der Provinz einen Räuberanführer. Und statt ihn und seine Anhänger einfach umzubringen, hat man eben gesagt, ja, pass auf, du bekommst eine Villa, du bekommst auch ein kleines Pötzchen in Kabul und dafür gebt ihr eure Waffen ab, indem wir euch nämlich einbinden, statt euch zu vernichten, was ja die Alternative wäre, weil das eben auch nicht möglich ist. Und und das hat auch funktioniert, der hat das auch getan. Und ich denke, auch mit diesen Interessen kann man reden, diese Interessengruppen, zumal die ja auch in der paschtunischen Bevölkerung einen Bevölkerungsanteil verkörpern. Und es ist ja auch nicht ohne. Wir fördern ja auch die Warlords im Norden und wir finanzieren die auch. Mhm. Also es gibt hier auch die Gegenseite, nämlich die ehemalige Nordallianz oder Vereinigte Front, wo es auch genug Kriegsherren gibt.
Mhm.
Also es ist quasi auch ein bisschen Doppelstandard zu sagen, ja, die eine Seite sind die Bösen, nee, das sind alle bewaffnet. Und letztendlich waren es genau diese Gruppen, die Afghanistan auch zerstört haben. Mhm. Als die Russen das Land verlassen haben, war es ja noch einigermaßen intakt. Die Zerstörung, gerade in Kabul, kamen natürlich die Kämpfe der Kriegsherren. Zum anderen, woher kommt denn diese radikal islamische Auslegung dieser Gruppen. Das wurde ja gezielt auch gefördert durch den ISI, durch den pakistanischen Geheimdienst, durch die CIA, weil man eben gesagt hat, man kann die gut nutzen. Zum einen als strategischen Hinterhand gegen eine mögliche indische Aggression. Das haben sich die Pakistaner gedacht, cool, das passt zu uns. Und die Amerikaner natürlich gleich instrumentalisieren gegen die Russen. Und das ist diese extreme Doppelmoral. Mhm. Wo sie uns nützlich sind, schweigen wir sie tot, wie in Syrien. Mhm. Oder in Libyen. Mhm. Da kooperiert man mit ihnen auch sogar bis zu einer gewissen Weise. Oder was die Amerikaner auch gemacht haben, die haben ja jetzt die Jundullah, eine Terrororganisation im Iran, sozusagen von der Liste der Terrororganisationen wieder runtergenommen. Mhm. Also das heißt, wo ja, sie uns
sie
aber...
Sie haben in Afghanistan gegen Russland, haben sie ja die nicht totgeschwiegen, sondern das waren ja...
Dann haben sie gefördert, genau.
Die gefördert worden sind. Und ja, ist ja sogar diese eine Raumfahrtmission, die hat ja der Reagan den Freedom Fighters noch gewidmet.
Das muss man sagen. Und jetzt zum Beispiel auch.
Das muss man sich vorstellen.
Und auf der anderen Seite werden sie dämonisiert und bekämpft, wie jetzt in Mali und als Vorwand für eine Intervention genutzt. Also im Prinzip ist es absolut tragisch für diese einfachen Menschen, die indoktriniert werden in einer gewissen Form, denen es auch eine Heilsversprechung eben gibt und die dann eigentlich doppelt instrumentalisiert werden.
Ja.
Und das war halt zum Beispiel auch von den Mullahs in unserer Provinz, wo ich war. Die haben uns angesprochen, haben gesagt, wir müssen dringend was tun. Wir müssen nämlich Möglichkeiten der religiösen Bindung in unserer Provinz schaffen, um zu verhindern, dass sie quasi aus Not abgegeben werden von Mahilen in die Madrasas, zum Beispiel in Pakistan, wo sie radikalisiert werden. Mhm. Und weil nämlich eigentlich in Afghanistan auch ein eher gemäßigter Islam vorherrschte, die auch ihre Interessen haben. Die lieben Musik, die lieben auch Gedichte und so weiter. Also es ist sozusagen, diese radikale Auslegung ist ja nicht überall so verbreitet. Und wird auch instrumentalisiert. Also Religion wird auch nur als Träger genutzt für Interessen. Mhm. Ja, und eigentlich hat Religion ja auch einen positiven Ansatz. Also sogar Mohammed hat ja auch Gewaltlosigkeit erwähnt und gepredigt, wie auch natürlich auch Jesus. Mhm. Also das heißt, die Religion per se ist ja nichts Schlechtes, egal wie man jetzt zu ihr steht. Wir Piraten haben ja auch einen Standpunkt, aber sie wird eben auch missbraucht. So ähnlich wie die Menschenrechte missbraucht werden für Ziele, und das ist einfach nicht in Ordnung. Und man muss erstmal zu einer klaren Sprache zurückfinden, um eben nicht diese Neusprech zu propagieren, sondern erstmal den Menschen zu sagen, wenn wir das tun, hat das folgende Auswirkungen außenpolitisch. Und wir fordern ja auch ein Weißbuch für die Außenpolitik, die Bundeswehr hat ja eins, wo erstmal überhaupt definiert wird, was ist denn eigentlich die Ziele, unsere Ziele als Gesellschaft in der Interaktion mit anderen Gesellschaften. Und das ist ja seit langem überfällig, genauso auch wie eine Transparenz in der Sicherheitspolitik, weil das schafft Berechenbarkeit und Vertrauen. Und wir sehen ja jetzt schön, Iran, Israel, Intransparenz schafft Misstrauen und letztendlich schaukelt sich das hoch bis vielleicht zu einem Krieg. Und auch in der Außenpolitik sagt man, ja, Moment mal, das ist ja wie beim Kartenspiel, wenn der andere weiß, was ich für Karten habe, dann kann der ja gewinnen. Nee, das ist nur fair und letztendlich schafft diese Sicherheit, Handlungssicherheit, eigentlich auch für uns einen großen Vorteil, wenn ich nämlich transparent agiere und sage, das sind meine Ziele, die möchte ich verfolgen und demgegenüber stelle ich das eben so dar.
Dann brauchen wir auch kein WikiLeaks mehr, wenn sowieso die Karten auf dem Tisch liegen.
Also,
ja, klar.
Geheimhaltung ist sowieso grundsätzlich nicht mehr durchhaltbar, also nicht in unserer heutigen Zeit. Und man sieht es ja auch, der Bundesnachrichtendienst hat massive Probleme, wird nämlich von der Informationsgeschwindigkeit überholt. Weil einfach die Twitter-Nachrichten für den Menschen vor Ort in Mali schneller kommen, als wie die ihre menschlichen Quellen aktivieren können. Und auch die offene Recherche ist ja jetzt für alle zugänglich. Das heißt, als Journalist kann ich mich im Prinzip genauso gut informieren, wie die, bis sie einen Bericht geschrieben haben. Und sie laufen den durch die Ereignisse getriebenen Politikern ja hinterher. Ob sie es überhaupt berücksichtigen. Also das ist auch noch ein sehr, sehr spannender Fakt, wo man die Frage ist, funktioniert also die nachrichtendienstliche Arbeit überhaupt noch in der Form zweckmäßig? Mal davon abgesehen, dass sie dringend demokratisiert werden sollte und nicht nur dem Kanzleramt unterstehen oder einer Regierungspartei und damit einer politischen Partei zugänglich ist.
Ja, also wir sehen, da sind große Veränderungen stehen da bevor, irgendwie in allen Bereichen. Also die Welt ist anders, als wir sie bisher kennen. Oder wird ganz schnell ganz anders werden oder ist dabei und ist schon anders geworden. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung, wo ich auch wieder starke Defizite sehe. Beim politischen Mitbewerber vielleicht mehr als bei den Piraten.
Also ich denke, was wir machen können, wir können Angebote machen und Ideen in den öffentlichen Diskurs bringen. Wie wir es zum Beispiel auch bei dem Grundeinkommen machen, so kann man zum Beispiel sagen, die Armee der Gewaltlosigkeit ist eine Möglichkeit, eine von vielen. die uns weiterbringt, die uns aus einer reinen, ich finde Armee schlecht und ich finde Gewalt schlecht, sondern eben da einen Lösungsausweg aufzeigt und damit politische Mitbewerber unter Druck setzen, weil schon alleine die Existenz dieser Idee wird sich ja weiter verbreiten. Und wenn, deswegen möchte ich auch in den Bundestag, weil letztendlich man damit eine höhere Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit für solche Ideen erreichen kann, denn dann kann man sie nicht einfach mal totschweigen. Und dieses Konzept Gewaltlosigkeit gibt es schon seit langem, auch in der Wissenschaft, nennt sich soziale Verteidigung, wurde aber meistens auf innergesellschaftliche Konflikte, Streiks, Arbeitskämpfe und so weiter, Bürgerrechte angewendet, hat aber nie einen Träger wirklich, also nie einen politischen Träger gefunden. Und wer sonst außer die Piraten könnte das jetzt sozusagen adaptieren und diese Flexibilität beweisen, dass wir für neue Dinge offen sind und einfach einen grundsätzlich anderen Weg gehen? Weil was wir sonst diskutieren ist, wie sehr wollen wir ein bisschen mehr intervenieren oder wollen wir ein bisschen weniger? Wo ist denn da die Grenze? Letztendlich sind wir aber bei dem Einheitsbrei, nämlich der Gewaltanwendung und dem derzeitigen unzureichenden sozusagen Lösung und unterscheiden uns dann eigentlich nicht von den anderen Parteien. Und man hat es ja schön an dem Beispiel der Grünen gesehen, wie viele Menschen desillusioniert wurden. Die Grünen sind ja jetzt eine der Kriegstreiberparteien schlechthin. Eben aus dieser, sie wollen ja eigentlich was Gutes, aber eben mit den falschen Mitteln. Und daran scheitert es ja meistens an der Umsetzung. Also ist klar. Und dass Krieg auch keine Lösung sein kann, ist auch ganz klar, weil auch Soldaten haben Menschenrechte. Und im Prinzip, wo ich den ersten verwunde oder verletze, ist schon Unrecht geschehen. Das heißt, kann nicht durch Unrecht gute Dinge tun. Das schließt sich eigentlich aus. Deswegen ist die Armee der Gewaltlosigkeit kein Paradoxon, sondern sinnvoll und vernünftig, während das andere, was wir jetzt tun, unvernünftig ist. Und man sieht es ja auch generell in der Welt, dieses Gütekraftprinzip, was Mahatma Gandhi formuliert hat, dass man mit anderen positiv interagiert und damit auch wieder eine positive Antwort bekommt, ist ja unabhängig eben auch von Religion oder bestimmten ethnischen Hintergründen. Also Großmeier hat das als überzeugte Christin getan, das haben auch Atheisten getan, und das formuliert zu unterschiedlichen Zeiten in der Weltgeschichte aus unterschiedlichen historischen, religiösen Hintergründen und kam alle zu einem selben ähnlichen Ergebnis. Und es gibt ja sogar Forscher, die diese Texte übereinander gelegt haben und wirklich die Zeile für Zeile Ähnlichkeiten aufzeigen. Das heißt, also wissenschaftlich ist das schon alles bewiesen. Die Frage ist, wie kann ich es realpolitisch umsetzen? Und jetzt kommt das immer, naja, das ist ja eine Vision, das ist ja eine ganz, ganz große Utopie, die du hast. Nein, es ist innerhalb von 4 Jahren umsetzbar, wenn wir die Möglichkeiten dazu hätten. Einer Legislaturperiode. Denn die Bundeswehr wird jetzt ja immer, ist ja glaube ich in der zigsten Reform, dann hat man es irgendwann aufgegeben, einen Endstatus zu definieren. Das ist ja unklug als Politiker, weil man daran gemessen wird. Sondern wir befinden uns jetzt in der permanenten Transformation. Das ist ja viel günstiger. Kann ich nämlich nicht recht scheitern. Aber ich kann innerhalb von 4 Jahren das komplett umwandeln.
Ja, aber innerhalb von 4 Jahren brauchst du die Leute, die das machen wollen. Und die Piraten haben noch nicht die absolute Mehrheit. Und ich sehe vorher große Schwierigkeiten. Denn wie gesagt, Verbündete bei den Grünen zu finden, wird sehr schwer. Ich meine, es gibt da immer noch pazifistische Tendenzen bei den Grünen, aber also diese Idee mit Responsibility to Protect und Menschenrechte und so stehen da sehr stark, die sind auch sehr stark. Von daher wird es schwierig mit den Grünen und mit den anderen, also mit der CDU, die haben zwar jetzt die Wehrpflicht abgeschafft, aber ich sehe das nicht, dass die sich auf sowas einlassen und auch schon aus der Tradition heraus. Und bei der SPD sehe ich da auch große Schwierigkeiten.
Ich denke, also die CDU hat als Anmerkung nur die Wehrpflicht nur ausgesetzt, nicht abgeschafft.
Ja, genau.
Und
genau, danke.
Es ist, wir leben im 21. Jahrhundert, wir leben in einer postheroischen Gesellschaft, im Zeitalter der Aufklärung sozusagen.
In der Post?
In der postheroischen Gesellschaft.
Heroischen Gesellschaft, ah ja.
Ja, es gibt andere, ich war zum Beispiel selber in Australien, da war dann an der Offiziersschule aus der Australian Defence Force Academy oder Akademie. Und dort ist es halt ganz anders noch. Also da ist, die haben noch eine heroische Gesellschaft und zelebrieren dementsprechend noch ihren Militärfeiertag, also die Schlacht von Gallipoli, wo die sie irgendwie auch verloren haben, noch exzessiv. Und ich denke, wir sind darüber hinaus und ich denke, der Gedanke der Gewaltlosigkeit setzt sich immer weiter fort. Es ist bloß so, dass wir in unserer Medienwahrnehmung auch immer negative Dinge belohnen. Julia Baca, eine portugiesische Filmemacherin, hat zum Beispiel über ein Dorf, ein palästinensisches Dorf, was von der israelischen Armee ummauert werden sollte, durch die Gärten und so weiter, eine Dokumentation gemacht. Und die Palästinenser in diesem Dorf haben gesagt, ja, Gewalt haben wir schon immer probiert, das funktioniert auch nicht, schon gar nicht gegen die israelische Armee. Also versuchen wir das mit gewaltlosem Widerstand, aber organisiert und aktiv. Und haben sich da mit israelischen Menschenrechtsgruppen zusammengetan und haben das gemeinsam durchgeführt, diesen Widerstand. Und nach einem Dreivierteljahr haben sie es geschafft, dass wirklich diese Mauer entlang der ursprünglichen Planung gezogen wurde. Das Problem ist, sowas hört ja keiner. Das bekommt keiner mit, kann man sich auf YouTube aber anschauen. Sondern wir belohnen nur negative Sachen. Anschläge, Raketen, die in Autos fliegen, mit unserer Aufmerksamkeit. Mhm. Das heißt, auch unsere Medienwahrnehmung, Aufmerksamkeitssteuerung, geht immer zu den negativen Dingen. Im anderen auch, zum Beispiel, es gibt in Afghanistan Distrikte, wo es viele Anschläge gibt, da werden dann viele Projekte gemacht oder wurden gemacht, bis man den Fehler erkannt hat. Während Distrikte, die sich gut verhalten, wo nie was passiert, die extrem positiv sind, damit sozusagen nur ein Zehntel erhalten von diesen Projekten. Jetzt sagen die, sollen wir erst Sprengfallen legen, bis ihr uns auch unterstützt, wo wir doch eigentlich die Hilfe sein können, weil wir dieses positive Role Model des Vorbilds sind. Ja? Warum belohnt ihr noch Negatives? Das heißt, also wir müssen, glaube ich, an uns selber arbeiten, um unsere Aufmerksamkeit auch anders zu steuern, in der Medienwahrnehmung, aber auch in der politischen Wahrnehmung. Und das Ganze ist auch, Ruanda war ja für uns noch der Stichpunkt.
Ja.
Die Macheten, ja. Das war alles vorher bekannt. Der kanadische General wusste, dass die geliefert worden waren. Der wusste, wo die Waffenlager sind. Man hat die Propaganda für der Interhavne kam ja wochenlang im Radio.
Mhm.
Bis es dann eben in den Gewalt gipfelte. Aber die Sache war die, man wollte eben vorher nicht hinschauen. Man hat ganz lange weggeschaut. Ja. Und in der UN, der übrigens verantwortlich war für die militärischen Operationen zu dem Zeitpunkt, die haben ja auch in New York so eine Operationszentrale, war Kofi Annan.
Ach.
Und er hat zu diesem Zeitpunkt sich nicht geäußert. Und der General hat wieder und wieder angefragt, ob er jetzt endlich diese Waffenlage ausheben kann. Oder Kofi, es kam aber keine Antwort. Und er hätte es vielleicht mal tun sollen, dann hätte er keine irgendwie 10 Selbstmordversuche oder wie viel er schon gemacht hat im Nachhinein jetzt, weil er es nicht verarbeiten kann, hinter sich bringen müssen. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit von diesen Problemen müssen wir ändern und eben langfristig und frühzeitig agieren, um eben da einzuwirken. Und dann kann man eben schon viel, viel verhindern, statt dann erst, wenn es kocht, quasi den Topf schnell noch drauf zu halten, weil irgendwann kocht es trotzdem über, wenn es noch heiß genug ist.
Mhm.
Das heißt, ich kann vielleicht ein, zweimal noch den Topf draufdrücken, aber irgendwann fliegt mir der Topf um die Ohren.
Mhm.
Und wir haben ja ganz viele Töpfe und wir versuchen jetzt quasi, der Deckel ist immer das Militär. Ist komischerweise auch immer die einzige und schnellste Lösung, die uns auch erstmal einfällt, der Ruf. Und setzen aber auch das Militär in eine Position, die es unmöglich erfüllen kann.
Mhm.
Zum Beispiel das Konzept Provincial Reconstruction Team. Suggeriert ja einen Wiederaufbau der Provinz. Und die Soldaten sollten die Entwicklungshelfer schützen. Aber es ist unmöglich, denn die Entwicklungshelfer, nichts ist gefährlicher, als in Afghanistan neben einem Soldaten zu stehen. Und wenn ich das tue, mich in einen militärischen Konvoi eingliedere, verliere ich meine Neutralität.
Mhm.
Das heißt, ich werde alles tun, um möglichst weit weg zu sein vom Militär, außer die Staatlichen, die zusammenarbeiten müssen.
Mhm.
Das heißt, die Soldaten sollen etwas tun, was sie gar nicht tun können.
Mhm.
Was ist das Ergebnis? Die Soldaten fahren dann einfach nur im Kreis und sichern sich quasi selber. Aber schon das, wenn es eben falsch gemacht wird oder eben führt zu Missverständnissen. Wir hatten ja schon das Problem der Kommunikation und führt dann auch zu Gewalt, gerade die extern herangetragen wird.
Naja, richtig. Also ich meine, wenn man das so hört, dass du da aus Afghanistan berichtest, dann wird einem sehr schnell klar, dass das nicht so weitergehen kann. Ja? Also das ist, glaube ich, schon deutlich. Ja. Ja, jetzt vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, was würdest du denn jetzt konkret tun, wenn du in den Bundestag kommst?
Also ich denke, das Allerwichtigste ist, um den Bogen zu schließen, eine klare Sprache. Dass man außenpolitisch klar sagt, was die Auswirkungen und Konsequenzen sind der derzeitigen Politik. Und das wird ja gar nicht so durchgeführt, sondern oft verschleiert durch Euphemismen oder verharmlost, wie auch immer. Und zum anderen Alternativen aufzeigen und die damit in den öffentlichen Diskurs einbringen. Dass man eben Möglichkeiten, wie man Entwicklungszusammenarbeit anders gestalten kann, transparent, solidarisch, nachhaltig aufzeigt. Dass man aufzeigt, Alternativen eben zur Bundeswehr, zur Gewalt, eben die Armee der Gewaltlosigkeit. Eine Bundeswehr, die weiter existiert, aber eben viel besser funktioniert und zum allen zum Vorteil gereicht, so wie es in unserem Programm stehen haben. Und damit dann auch, da sie das Interesse der Öffentlichkeit auf vielleicht diese Probleme lenkt. Denn oft sitzen wir es halt einfach nur aus und lassen es gar nicht so sehr ran. Und das ist, glaube ich, auch da ein Kampf eben, dass man das Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit auf diese Probleme drauf lenkt und eben sagt, wir können, sollten hier was tun, in der Interaktion mit einer Gesellschaft, mit anderen Menschen. Mhm. Weil wenn wir es so weitermachen, wie wir es jetzt tun, wird uns das irgendwann noch sehr, sehr große Probleme bereiten.
Aber das, was du jetzt sagst, das kannst du ja auch ohne ein Mandat tun.
Das ist richtig. Allerdings, was ich ja schon angesprochen habe, der Vorteil im Bundestag ist ja, dass eben diese Ideen nicht negiert werden können. Die werden nicht 40 Jahre im Schatten diskutiert, sondern wenn man das im Bundestag in ein Plenum bringt, sind die anderen Fraktionen gezwungen, sich dazu zu positionieren, in gewisser Weise. Oder auch die Presse und die Öffentlichkeit. Und damit kann man dieses Schlaglicht lenken und diesen Diskurs anstoßen. Und so wird es uns auch gehen, wie mit dem Grundeinkommen. Man muss eben dicke Bretter bohren. Mhm. Und man wird das natürlich nicht, das ist utopisch, dass wir es direkt umsetzen können, klar. Mhm. Aber erstmal diesen Gedanken überhaupt vorzustellen, das ist, denke ich mal, schon ein riesen Schritt, den wir gehen können. Und damit die anderen vor uns hertreiben.
Naja, ganz genau. Und deshalb finde ich es ja auch wichtig, dass Piraten in den Bundestag kommen, um eben gleich auch einen verbesserten Zugang zur Öffentlichkeit zu haben und an die anderen Parteien zu zwingen, sich zu positionieren. Das ist, glaube ich, vor allen Dingen der große Vorteil dabei. Also selbst für eine Oppositionspartei. Von daher ist das wirklich ausgesprochen wichtig.
Und das nächste ist, man kann natürlich gute, treffende Anfragen stellen.
Ja.
Und zwar wirklich da, wo man weiß, dass es weh tut. Und somit auch die Regierung eben zu einem klaren Bekenntnis quasi bringen. Und dann eben Ansatzpunkte für Ideen auch entwickeln, für Alternativen. Indem man erstmal weiß, was überhaupt vor sich geht. Und eben auch Missstände. Warum tagt zum Beispiel der Verteidigungsausschuss geheim? Das ist nicht notwendig. Denn das sind die Vertreter, sozusagen unsere Vertreter, die wir gewählt haben.
Ja.
Und das sollte transparent sein. Die Generäle im Einsatzführungskommando in Potsdam, die können ihre Strategie, ihre Operationen, die können die gerne geheim planen. Mhm. Muss sogar sein, um die Soldaten zu schützen. Aber der Verteidigungsausschuss ist ein politisches Gremium. Und da kann man auch nochmal Alternativen einfach vorstellen.
Mhm. Ja. Ja, wow, das ist schon ein guter Plan. Ja, also ich würde sagen, das ist auch wirklich was, wo wir dann mal gucken werden, wie das läuft, wenn du im Bundestag bist. Ich hoffe ja. Ich drücke die Daumen und ich glaube auch, dass noch mal einen Anreiz gibt, jetzt auch Piraten zu wählen, damit das eben auch tatsächlich eine denkbare Alternative wird, auch im parlamentarischen Diskurs. Also von daher finde ich das einen ganz tollen Ansatz. Ja, vielen Dank für das Gespräch und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und wer Feedback, Ideen hat, kann sich jederzeit an die Untergruppe Verteidigungspolitik oder auch an mich wenden. Wir freuen uns über alles, auch wenn ihr einfach sagt, okay, ich habe noch eine Anmerkung oder was auch immer, einfach ganz kurze, schnelle Wege
und dann kriegen wir das hin. Wir verlinken dich ja, von daher ist das gar kein Problem. Ja, danke und tschüss.
Auf Wiederhören, bis zum nächsten Klabautercast.